eine bisschen weniger übersichtliche Variante, die aber von der Struktur der Gedankenführung genau dieselbe ist, ist, dass ich einen weiteren Österreicher frage, dass ich einen Österreicher frage, der dort ist, sag mal, weißt du, was das bedeutet, und dann habe ich dieselbe Sprache und dann komme ich auf die zweisprachlichen Ausdrücke. Es ist dann komme ich an die Stelle, wo er sagt, es handelt sich darum, zweisprachliche Ausdrücke miteinander zu verbinden, den sprachlichen Ausdruck, der von einer kompetenten Person behandelt wird, und meinen sprachlichen Ausdruck, der in diese Sache sich quasi einlinkt. Das sind Probleme, die in der Folge in der Sprachphilosophie sehr wichtig sind, die ich aber jetzt hier nochmal andeute. Jetzt lese ich Ihnen das einfach mal so runter, weil Sie mit diesen ganzen Kontexten, die ich genannt habe, das sehr, sehr leicht und sofort verstehen können, was der Wittgenstein hier sagt. Der Gebrauch der Hauptwörter Sinn, Bedeutung, Auffassung und anderer Wörter verleitet uns zu glauben, dass dieser Sinn dem Zeichen so gegenübersteht wie das Wort, der Name, dem Ding, das sein Träger ist, sodass man sagen könnte, der Pfeil hat eine ganz bestimmte Bedeutung, ist in einer ganz bestimmten Weise gemeint, die ich nur vor dem Jeu wieder durch ein Zeichen ausdrücken muss. Der Pfeil hat eine bestimmte Bedeutung, das ist, wenn man es konstruiert nach dem Vorbild des Namens, nicht, ist es so, die Bedeutung des Pfeils ist die Richtung. Ja? Und die Richtung des Pfeils, als die Bedeutung des Pfeils, ist sowas wie der Berg Großglockner zum Namen Großglockner. Der wichtige Punkt an der Stelle, der Pfeil hat eine ganz bestimmte Bedeutung, ist ganz bestimmt gemeint, in eine bestimmte Weise, die ich nur vor dem Jeu wieder durch ein Zeichen ausdrücken muss. Das heißt, ich muss, jemand fragt mich, was heißt der Pfeil? Und ich erkläre ihm jetzt, dass der Pfeil den Weg nach Chattanooga bedeutet. Und der Effekt, der jetzt eintritt, ist, dass man sagt, okay, ich muss etwas zu diesem Pfeil sagen, damit er bedeutsam wird, aber das ist eigentlich nur eine Zugabe. Bedeutet der Pfeil den Weg nach Chattanooga so, wie Großglockner den Berg bedeutet. Und meine zusätzliche Zeichenproduktion ist eine Zugabe, wie gesagt. Und das wäre nun genau der Fall, wo das, was der Wittgenstein sagt, das wesentlich ist für den Zeichengebrauch, nämlich genau diese zusätzliche Zeichenfunktion, dass ich etwas zu dem Pfeil dazu sage, dass ich ihn kontextualisiere in die eben beschriebenen Sprachzusammenhänge, das ist die Bedeutung des Pfeils. Dass ich etwas erklärend und handelnd damit machen kann, das ist die zusätzliche Bedeutung des Pfeils und nicht die Richtung nach Chattanooga, die man geneigt wäre anzunehmen, als das, was dahinter steht. Also so, als würde ich sagen, das ist natürlich der wichtige Punkt an der Stelle, nicht? Karikaturesk gesagt ein bisschen, also jeder weiß, dass der Pfeil nach Chattanooga zeigt, warum muss ihm das erklären? Ja? Der ist doch wirklich so dumm, dass er nicht weiß, dass das er fragt mich, was das Zeichen bedeutet. Das ist doch klar, das weiß doch jeder, der bedeutet, das ist der Weg nach Chattanooga. Ja? Und ich bin sozusagen freundlich genug, ihm das, weil er es noch nicht begriffen hat, noch einmal klar zu machen. Nicht? So nach dem Muster von, hier ist der große Berg, ich zeige hin und sage Großglockner. Ja? Wenn er das nicht schafft, wenn er an dieser Stelle nicht sozusagen die Connection macht zwischen ich zeige hin, ich verwende ein Wort und ich zeige auf den großen Berg, dann habe ich Anlass, mir zu denken, na, wird das was werden in unserem Gespräch. Ja? Also da gibt es sozusagen Blockaden. genau das kann ich nicht machen. Genau das kann ich nicht machen mit dem Kopftuch. Ne? Das ist mein Punkt im Hintergrund. Ne? Genau das, dass ich von beiden Seiten her natürlich, ne? Dass ich so etwas sage wie, schau dir das Zeichen doch an. Das ist doch klar, das heißt das, und ich erkläre dir es dann auch nochmal. Ich erkläre dir es, was es heißt, weil du es noch nicht verstanden hast. Ja? Das ist eine Konstruktion, die an dieser Stelle nicht erlaubt ist, sondern ich erkläre dir, was es heißt, und damit gewinnt es die Bedeutung, die es hat. Das ist die Pointe, die da drinnen steckt. Und die hat nun... Da sind wir jetzt an einer Stelle. Es ist nicht ganz umsonst, dass ich das so breit ausspiele, weil wenn Sie philosophische Untersuchungen, wenn Sie alle die späteren Sachen von Wittgenstein lesen, kommen Sie über diese Schiene, die ich Ihnen jetzt deutlich mache, an sehr vielen Stellen weiter. Wie das stattfindet, können Sie gleich im Weiteren sehen. Die Meinung, die Intention wäre quasi die Seele des Zeichens, die ich am liebsten direkt zeigen möchte, aber auf die ich leider nur indirekt durch Ihren Körper hinweisen kann. Also es gibt dieses Zeichen heißt etwas. Wie ist es begründet? Wie kann ich argumentieren, dass dieses Zeichen, sagen wir das Kopftuch, das und das bedeutet? Naja, das Kopftuch selber tut es nicht. Ne? Aber ich weiß doch, das ist jetzt der klassische Ablauf, großes Rufzeichen ja, an der Stelle. Das Kopftuch selbst heißt es nicht, weil es könnte auch die Nonne sein, was immer. Aber ich weiß doch, was das heißt. Ich weiß doch, was das heißt. Es heißt XY und damit habe ich die Verbindung zu der, damit habe ich meine Wissensverbindung mit dem, was es heißt. Und diese Wissensverbindung kann ich jemandem anderen dann auch noch mitteilen, wenn er es nicht selber geschafft hat. Ja. Es ist wichtig zu sehen, dass diese von mir genannte, eben vorher genannte Explikation von Kompetenzen in einer Gesprächssituation, was einigermaßen anderes ist, als dass ich weiß doch, was es heißt. Ja. Das ist die Alternative. Nicht? Der Rahmen, in dem Bedeutung zu diskutieren ist, in einem Dialogzusammenhang, enthält zwar so etwas, das würde der Wittgenstein nicht leugnen, wie auch subjektive Zustände anlässlich der Konfrontation mit Zeichen in Gesprächssituationen. Klarerweise, ich denke mir auch was dabei. Wittgenstein wird oft so gelesen, dass er das Innere gänzlich weglässt, nicht haben will und so. Das ist nicht korrekt. Insbesondere am Anfang des Big TypeScripts lässt sich sehr deutlich zeigen, dass er solche Sachen durchaus akzeptiert. Der wichtige Punkt ist nur, dass er dieses Moment von ich weiß doch, was es heißt, dieses Überzeugungsmoment, sofern es lokalisiert ist, in einer Befindlichkeit einer Person vis-à-vis einem Zeichen und dessen präsumptiven Referenzbereich, dass er das nicht zum Fundament des Verstehens und Wissens macht, weil, und zwar warum, das ergibt sich auch sehr deutlich aus dem, was ich Ihnen jetzt schon gesagt habe, weil damit etwas überhaupt etwas bedeuten kann, muss es in diesem Verständnis-Missverständnis-Bereich zwischen Dialogpartnern mit drinnen sein. Und der Verständnis-Missverständnis-Bereich im Sprachzusammenhang ist nun explizit nicht das, was ich vorfinde, wenn ich ein Gefühl habe, angesichts dessen, dass ich doch weiß, was das heißt. Das ist nur ein gewisser Arroganz- oder Kompetenz-Input in eine solche Diskussion hinein und nicht das, was die Diskussion selber zum Funktionieren bringt. Ich kann in einer Diskussion eine gewisse sozusagen Zuversicht an den Tag legen, indem ich sage, ich weiß doch, was das heißt. Und dann muss ich aber die Zuversicht quasi ausmünzen und ausformulieren in einer solchen Lage. Jetzt, wenn Sie an der Stelle weitergehen, dann haben Sie, ich überspringe mal ein bisschen, etwas, die Hälfte von dem Ding, das können Sie sich selber gut zurechtlegen. Wenn ich wie oben sage, ich meine diesen Pfeil so, dass, so macht es den Eindruck, als hätte ich jetzt erst das Eigentliche beschrieben, die Meinung. Als wäre der Pfeil gleichsam nur das Musikinstrument, die Meinung aber die Musik. Oder besser, der Pfeil das Zeichen, das heißt in diesem Fall die Ursache eines inneren seelischen Vorgangs und die Worte der Erklärung erst die Beschreibung dieses Vorgangs. Also die von mir jetzt eben herbei zitierte klassische Auffassung, dass die Erklärung darin besteht, dass man jemanden mitteilt, was man selber als einen Zustand empfindet, als Reaktion auf den auf das Zeichen. Das ist genau, das ist die Situation, die dadurch unterwandert und umgeändert werden soll, dass man sagt, es handelt sich hier um ein Frage- und Antwortspiel im Prinzip zweier gleichberechtigter Personen, das ausgelöst ist durch eine Zeichengestalt. Und diese Zeichengestalt lebt nicht, es lebt nicht in meiner Seele die Bedeutung dieses Zeichens. Und wie sollte ich sie dann jemand anderen mitteilen? Sondern was de facto der Fall ist, ist, ich kann mit dem Zeichen etwas anfangen und ich kann es erklären, wenn ich diese Rolle spiele. Oder anders gesagt, man könnte diese Geschichte mit dem Nicht-Fragen-Können, könnte man vielleicht noch so illustrieren, dass man sagt, der minimale Einsatz, den eine Person braucht, um ein Zeichen verstehen zu können, ist jemanden zu finden, den sie fragen kann, was heißt das überhaupt? Also ein Ding und eine Person zu fragen mit der Perspektive, kannst du mir das erklären? Also diese Situation ist, dass das unbedingt notwendig ist. Und was der Wittgenstein an der Stelle sagen möchte, ist natürlich, damit sowas gelingt, dazu muss schon sehr viel passiert sein. Da gibt es eine ganze Umgebung. Ich kann mich nicht auf die grüne Wiese stellen und einen Baum fragen, ob er mir was erklärt. Ne? Das geht nicht. Das sind sehr, sehr spezifische Abläufe in einer soziohistorischen Situation. Gut, das soll mal reichen für diesen längeren Abschnitt hier. Jetzt komme ich noch zu meinem... Ja?
Da gibt es ja auch die sokratische Fragemöglichkeiten, wo man davon ausgeht, dass der andere das nicht versteht oder nicht weiß, was man fragt. Wann ist das da?
Also, ich würde mal sagen, die hinterhältige Frage, kann man das, die ironische, also klassisch sagt man die ironische Frage, wenn man so tut, als würde man, das ist ein schönes Beispiel, nicht? Der Sokrates, ich weiß nicht genau, ob Sie an das denken, Sie können mich dann gleich korrigieren, aber eine Gesprächsstrategie vom Sokrates besteht darin, sich quasi mit der Person auf denselben Punkt zu stellen und zu sagen, du bist doch ein Feldherr, du bist allgemein anerkannt, du hast gerade den großen Preis im Killing bekommen. Du kannst mir sicher sagen, sag mir bitte, was Tapferkeit ist. Ja? Und meinen Sie sowas? Und in Wirklichkeit schon ziemlich deutlich zu wissen, dass der einem nicht richtig was sagen kann. Das meinen Sie, ne? Also die sogenannte sokratische Ironie, die darin besteht, das Beispiel ist wirklich sehr gut, das in einer gewissen Weise umzukehren. Ja? Ich habe die Sache, also das, was der Wittgenstein hier macht, umzukehren, nämlich ich habe so dargestellt, dass man diese Autoritätsperson braucht, damit man sinnvolle Frage stellen kann. Ne? Und die sokratische Einstellung von ich weiß, dass ich nichts weiß, stellt das Ding auf den Kopf und sagt, als ein Zeichen davon, dass ich mehr weiß, worum es geht, frage ich jemanden anderen, nehme ich an, jemand anderer könnte mir es erklären, in Wirklichkeit weiß ich aber, ich bin derjenige, der es immer erklären kann. Ja?
Macht man Sinn für einen Dritten oder für den Angesprochenen, oder? Wenn ich selbst davon überzeugt bin, dass ich also die Erklärung schon bei mir habe, dann macht es in einem Dialog oder in einem Symposiumgespräch einen Sinn, sage ich mal. Weil sonst ist es eine Vergeudung.
Ich glaube, ich habe es mir nicht überlegt, das müssten wir jetzt sozusagen weiter buchstabieren, was das genau für eine Sprachintervention ist. Ich glaube, die gehört hier sehr gut hinein, wenn man es im Einzelnen jetzt sagt. Das macht nur Sinn, in durchaus einer abgestuften Weise zu reden. Wenn der Sokrates, ich versuche es jetzt einmal sozusagen so stegreif, nicht? Wenn der Sokrates auf den Markt ginge und sagen würde, ich habe solche Zweifel an Tapferkeit, ich weiß nicht, was Tapferkeit sein soll. Da bin ich jetzt sehr froh, da kommt der Feldherr. Ich glaube ihm zwar nicht unbedingt, aber ich frage ihn einmal. Ja? Oder sagen wir eine Radioreporterin, das wäre doch wär ein gutes Beispiel. Ne? So kann man sich eigentlich gut vorstellen, sowas passiert ja täglich. Ja? Eine Radioreporterin geht auf den Marktplatz und sagt, was halten Sie von Hans-Peter Martin? Ja? Ist er ein Betrüger oder ist er kein Betrüger? Ja? Was ist ein Betrüger? Was halten Sie von Tapferkeit? Und eine solche Radioreporterin, man kann natürlich mit Recht fragen, ob das eine Frage ist. In Wirklichkeit ist es sozusagen die Bitte um Wortspende ist nicht wirklich eine Frage. Ja? Aber gesetzt den Fall, sie würde wirklich fragen, sie würde das recherchieren und würde sagen, was ist Meinungsumfrage, könnte man natürlich sagen, nicht? Was halten die Leute für Tapferkeit, für die Bedeutung des Wortes Tapferkeit? Dann hätte man eine Situation, in der man das ist eigentlich die Situation, die ich beschrieben habe, nicht? Halt multipliziert in einer gewissen Weise. Wenn man jetzt das Folgende sagt, ich habe mich in bestimmten Zusammenhängen aufklären lassen und ich bin jetzt aufgeklärt und ich bin in der Lage, auf die Frage, was heißt Tapferkeit, etwas zu sagen, dann ist das, was Sie ansprechen, jetzt die folgende interessante Variante. Ich stelle mich nicht hin als jemand, der sozusagen auf Fragen, die von außen kommen, Äußerungen und Meinungen über Tapferkeit erklärt. Das tue ich nicht, obwohl ich weiß, was Tapferkeit ist, sondern ich wechsle die Rolle. Ich wechsle in dem Kompetenzspiel, indem ich eine Kompetenz für mich aber beanspruche, die Rolle, und stelle mich jetzt plötzlich als der Fragende hin. Ich glaube, so lässt sich es relativ gut beschreiben. Und an dieser Stelle ist es natürlich hochsubversiv, weil wir an der Stelle, an der wir gewohnt sind, jemanden zu haben, der Auskunft gibt, gegenüber jemanden, der gerne eine Auskunft hätte, jetzt jemanden haben, der Auskunft geben könnte, aber nach Auskunft fragt. Ne? Ich meine, eine banalere Art und Weise ist ja eine Prüfungssituation. Ne? Wann hat der 30-jährige Krieg begonnen? Herr Lehrer, Sie wissen es doch selbst. Stelle, das ist sozusagen eine Karikatur davon, was passiert, wenn jemand, der Auskunft geben kann, so tut, als ob er Auskunft bräuchte. Er braucht an der Stelle auch wirklich Auskunft, aber das ist sozusagen eine andere Story. Das subversive Moment ist eben das, dass die die Arrogation, könnte man sagen, nicht? Die Anmaßung dessen in einem Lernprozess, in einem Frageprozess, die Stelle des Wissenden einzunehmen, dass diese Anmaßung durch diese Strategie unterlaufen wird, indem man nämlich Man könnte so sagen, nicht, indem man ein Programm hat, das ist genau die sokratische Vorgangsweise, indem man ein Programm hat, denjenigen, der glaubt, etwas zu wissen, davon zu überzeugen oder zu überführen, dass er nicht in der Lage ist, das richtig zu explizieren. Ne? Da ist viel weiter dahinter. Ja? Kommt das ein bisschen in die Richtung?
Ja.
Müsste man noch weiter ausbauen. Ne? Lassen wir es an der Stelle. Denn es ist mir das eine noch wichtig. Jetzt schaue ich doch mal, ob sich hier schon etwas gelockert hat im Netzverkehr. Dann komme ich heute also noch auf jeden Fall zu dieser letzten Stelle, die ich Ihnen vorlese in der Version, wie sie in der Nedo-Ausgabe des Big TypeScripts ist. Was die Erklärung des Pfeils betrifft, so ist es klar, dass man sagen kann, dieser Pfeil bedeutet, sagt nicht, dass du dorthin mit der Hand zeigen gehen sollst, sondern dahin. Und ich würde diese Erklärung natürlich verstehen. Das müsste man aber dazu schreiben. Das sind Bemerkungen. Sie können sich erinnern, das letzte Mal, das ist jetzt diese Stelle, die so mehrfach überarbeitet dann durchgestrichen ist. Ich bringe es Ihnen nochmal bei Gelegenheit. Ich sage Ihnen jetzt mal die philosophische Pointe an der Stelle, weil die ist mir irgendwie sehr ans Herz gewachsen. Mittlerweile, ich glaube, weil sie sehr signifikant ist. Gehen wir vielleicht mal an die Sache heran. Vor dem, das müsste man aber dazu schreiben. Worum geht es da? Der erste Punkt, auf den ich hinweisen will, das beginnt mit, was die Erklärung des Pfeils betrifft. Das hat er unterstrichen mit Wellenlinie und ein Fragezeichen versehen. Das ist eine Formulierung, die ihm nicht gut gefällt. Der kleine Effekt, der durch die Big TypeScript-Kompilation kommt, will ich Sie nur darauf aufmerksam machen, und mit solchen Sachen kann man immer wieder operieren, ist, dass er jetzt eine Stelle, die er damit beginnt, was die Erklärung des Pfeiles betrifft, herausnimmt aus einem ganz anderen Kontext. Er spricht immer wieder vom Pfeilen. Ja? Das sind 2 Jahre dazwischen, zwischen dem der Pfeilstelle, die ich jetzt gerade diskutiert habe, und dem, was hier die Erklärung des Pfeiles betrifft. Aber in dem Moment, in dem er das hier zusammenschneidet, ist es die Erklärung des Pfeiles, die sich auf den vorherigen Paragraphen bezieht. Und das funktioniert auch so. Und das ist jetzt noch viel pointierter, weil was er jetzt sagt, ist in einer gewissen Weise ein Wiederabrücken von all dem, was eben expliziert worden ist. Ich habe Ihnen eben jetzt sehr, sehr deutlich gemacht, quasi, wenn es um die Erklärung von Zeichen geht, ja, nur um alles nicht nach dem Moment von Namen zu operieren. Quine hat, das sollte ich vielleicht hier dazu sagen, weil das ganz illustrativ ist, hat eine sehr markante Beschreibung für diese Bedeutungstheorie gefunden. Das nennt er sozusagen die Museumstheorie der Bedeutung, als ob die Zeichen die Aufschriften für die Museumsstücke wären, die man den Museumsstücken sozusagen die man unter die Museumsstücke drunter macht, Namensschilder. Die Museumsgegenstände sind die Bedeutungen und die Zeichen sind die Namensschilder für Bedeutungen, die man an dieser Stelle zwar nicht greifen kann, sondern benannt, also sozusagen zugänglich hat durch die entsprechenden Namenstafeln. Ich habe Ihnen gerade gesagt, so geht's nicht, nach sowas kann man nicht suchen, nicht? Nach sowas sollte man nicht suchen, oder noch, wenn man es beim Museum lässt, so, Sie gehen in ein Museum, Sie finden dort einen leeren Fleck auf der Wand, drunter sehen Sie der Raub der Sabinerinnen und Ihr erster Schritt, Ihre erste Überlegung ist, aha, da gibt es ein Bild, das heißt der Raub der Sabinerinnen, das ist wahrscheinlich gerade entliehen, ja? Oder es hat jemand gestohlen oder sowas ähnliches. Ne? Das ist die Geschichte. Stellen Sie sich eine moderne Kunstausstellung vor, da stehen Sie der Raub der Sabinerinnen und das ist es schon. Ja? Da gibt es kein Ding dahinter. Das wäre ein schönes Beispiel dafür, dass man mit der Funktionsweise von Zeichen auch anders umgehen kann. Nicht? Oder Sie können sich auch vorstellen, da steht einfach dort zum Beispiel eine Anwendung, eine Anweisung dafür, wie Sie das Kunstwerk selber produzieren können. Ne? Das ist auch eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Alles das habe ich Ihnen jetzt eingeschärft und wie es beim Wittgenstein schon ist, setzt er heimtückischerweise unter Anführungszeichen oder sozusagen intriganterweise setzt er, nachdem er das genau gesagt hat, setzt er diese Bemerkung da dazu, die dem Ganzen jetzt dann wiederum widerspricht. Warum? Was die Erklärung des Pfeiles betrifft, so ist es klar, dass man sagen kann, dieser Pfeil bedeutet nicht, dass du dorthin zeigst, gehen sollst, sondern dahin. Und ich würde diese Erklärung natürlich verstehen. Das ist unglaublich sozusagen zusammengepackt, aber die Aussage dahinter ist wichtig zu sehen. Wir haben eine Gesprächssituation und in der Gesprächssituation kommt es zum Erklärungsbedarf. Ne? Der Erklärungsbedarf ist der, dass die kompetente Person der fragenden Person sagt, wie sie dieses Zeichen aufzufassen hat. Und was sagt es die kompetente Person? Die kompetente Person sagt, der Pfeil sagt nicht, dass du dorthin gehen musst, sondern dahin. Der Pfeil sagt nicht, dass du dorthin gehen musst, sondern dahin. Der sagt, die kompetente Person sagt nicht, ich erkläre dir jetzt aufgrund meines langjährigen Vertrautseins mit der Landschaft und mit dem Straßenführungsleitsystem erkläre ich dir jetzt, dass die Bedeutung dieses Pfeiles darin besteht, dass du dort und dort hingeführt wirst, sondern die Person sagt, die erklärende Person sagt, der Pfeil zeigt dorthin. Und da haben wir die Redeweise wieder. Ja? Da haben wir die Redeweise wieder, von der ich die ganze Zeit gesagt habe, sie ist verdächtig. Der Pfeil zeigt dorthin, ist so ähnlich wie das Kopftuch sagt das, in einer Weise. Und vor allem, und das ist die Pointe in diesem kleinen Absatz, die erklärende Person beruft sich quasi in der Auseinandersetzungssituation, in der Erklärungssituation beruft sich die erklärende Person sozusagen erst richtig und erst nochmal auf die Tatsache unter Anführungszeichen, dass der Pfeil das und das bedeutet. Und der Wittgenstein sagt dann, also quasi das noch unterstreichend, sagt er dazu, und ich würde diese Erklärung natürlich verstehen. Das heißt, mein Part in dem Erklärungszusammenhang, wenn ich konfrontiert werde damit, dass mir jemand sagt, der Pfeil, der zeigt eben dorthin und nicht dorthin, mein Part ist, dass ich das einfach übernehme, dass ich es schlucke, dass ich es aufnehme, dass es diese Art der Tatsache ist, die hinter dem Pfeil steht. Das heißt, also ein erster Schluss, der daraus zu ziehen ist, geht in die Richtung, dass der Wittgenstein sagt, natürlich reden wir so. Wir sprechen so, dass wenn mich jemand fragt, was bedeutet dieser schwarze Stier, dann sagt jemand, der bedeutet Osborne Brandy, sowas. Und an diese, wir reden also so, wir erklären, wir verstehen das auch so, und in einer gewissen Weise ist das auch in Ordnung. Er will es auch nicht antasten, obwohl er, also er will es nicht antasten, er will nur sagen, dass sich da viel mehr dahinter verbirgt als diese Oberfläche. Er will nur sagen, es ist eine Interpretation von mir, die sozusagen ein bisschen unsicher im Raum ist. Und an der Stelle kommt jetzt dieses, das müsste man aber dazu schreiben. Und das spielt noch, glaube ich, jetzt eine besondere Rolle. Und diese Rolle will ich Ihnen noch jetzt darstellen. Philologisch gesagt, das ist das, was ich Ihnen nicht zeigen kann. Ich habe mir jetzt angesehen, wie das im Manuskript 110, es kommt aus dem Manuskript 110, wo das erste Mal vorkommt, wie das aussieht. Und da hat mich tatsächlich überrascht, weil, Sie können es sich dann anschauen, weil da zeigt sich was Interessantes. Das hat er schon im Manuskript 110 zwischen die Zeilen hineingefügt. Das ist nicht im Duktus von selber Größe, sondern das ist ein zweiter Gedanke, dass er das dabei zitiert hat. Das fügt er dann dort rein und das heißt, das ist ihm nachher noch gekommen, das will er als eine Erläuterung zu dem sagen und es ist auch eine Erläuterung dazu und auf eine interessante Art und Weise ergibt sich an dieser Stelle, dass er sozusagen dasjenige, was er als letztes dazugefügt hat, streicht er dann als erstes wieder weg, beim Prozess die ganze Anmerkung wegzustreichen. Man muss dazu sagen, was ich tue jetzt ist tatsächlich sozusagen ein bisschen übergenau und detailverliebt, weil man könnte auch gut sagen, es ist weggestrichen und vergessen wir es. Aber ich glaube, es ist wertvoll und das ist das, was ich Ihnen noch deutlich machen möchte. Was ist die grammatische Situation, also die dialoggrammatische, dialogstrategische Situation, weil das müsste man aber dazu schreiben. Dazu ist zu sagen, und das ist sozusagen auch eine Bemerkung, ein bisschen wie die Sokrates-Bemerkung, in die Szenarien der Gesprächssituation des Erklärens, das müsste man aber dazu schreiben, ist eine dritte Reaktion im Fragespiel. Die erste Reaktion ist, was soll das heißen? Die zweite Reaktion ist, ich erkläre dir, was es heißt. Die dritte Reaktion ist, das müsste man aber dazu schreiben. Es kann nur, diese Found-Footage-Passage kann nur funktionieren, wenn man sich die anderen Sachen dazu denkt. Das ist sozusagen so ein Fundstück aus diesem Bereich. Die Frage ist also jetzt dann, wenn man sich das Ganze ansieht, wie funktioniert das dann? Was will dieser Satz für einen Beitrag signalisieren in diesem komplizierteren Sprachzusammenhang? Es ist die Rückantwort dessen, der was erklärt bekommen hat, auf die Erklärung. Und es ist nicht die Rückantwort, die darin besteht, dass man sagt, danke, jetzt habe ich es gekriegt, ja, jetzt habe ich es. Ich habe es nicht verstanden, du hast mir es erklärt, okay, jetzt habe ich es, funktioniert. Ja. An dieser Stelle habe ich mich eingeklinkt und der Verstehensprozess hat sozusagen dadurch stattgefunden, dass man einen Abgleich der Wortverwendungen an dieser Stelle vornimmt. Das ist eine leicht alternative Weise, einen Verstehensprozess zu beenden, indem man nun das Folgende sagt, ich paraphrasiere es jetzt mal ein bisschen, was es eigentlich heißen soll. Es heißt, du hast mir jetzt erklärt, worum es sich da handelt. Ich habe diese Erklärung von dir vernommen und anerkannt. Ich sage dir aber auch, das Zeichen funktioniert nicht so einfach, wie du glaubst. Darum empfehle ich, zu diesem Zeichen auch eine Erläuterung dazu zu schreiben. Darum empfehle ich, diesem Zeichen noch ein weiteres Zeichen hinzuzufügen. Das heißt, der wichtige Punkt ist, ich erkenne das an, dass dieses Zeichen eine Bedeutung hat. Ich bin nicht mehr in dem Zustand, dass ich nicht weiß, was es bedeutet. Ich akzeptiere, das bedeutet das, aber es ist missverständlich. Es ist sozusagen das Zeichen, ist in einer gewissen, ja, ist missverständlich als Zeichen und braucht als Zeichen nochmal ein Zeichen. Das ist deswegen sozusagen so amüsant und vibriert in einer gewissen Weise, weil von daher natürlich sehr leicht ein Weg dorthin geht, dass man sagt, ein Zeichen wird durch ein Zeichen, wird durch ein Zeichen, wird durch ein Zeichen erklärt, das ist ein endloser Regress. Ja? Aber das Interessante ist, dieser endlose Regress ist genau nicht gemeint. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Bemerkung ist deswegen so genial, weil sie einerseits deutlich macht, dass man in dem Moment, in dem man Zeichen verwendet, um Zeichen zu erklären, immer in Gefahr des endlosen Regresses ist, dass das aber nicht heißt, dass man nicht doch in der Lage ist, mit Zeichen zu erklären, wenn nun das eintritt, was ich eben versucht habe zu beschreiben, dass nämlich das Zeichen verständlich und missverständlich gleichzeitig sind. Ne? Das ist der Punkt, der da drinnen ist. Das ist ein Zeichen und ich bin nicht dem Zeichen gegenüber an der Stelle, dass ich nichts verstehe. Ich verstehe das Zeichen schon, das heißt, ich kann es schon einsetzen, aber ich bin auch in der Lage zu sehen und vielleicht selbst dem zu unterliegen, dass es missverständlich ist. Und die Frage der Missverständlichkeit des Zeichens ist nun natürlich genau eine Frage danach, wie komme ich ran an den richtigen Gebrauch des Zeichens. Nicht?
Ja. Eigentlich kann man das vielleicht so interpretieren, dass es zwar eine Umständlichkeit ist, im mathematischen Sinne, aber es ist hebbar. Also man könnte diese Stelle sozusagen mit geeigneten Zeichen, könnte man sie überbrücken. Wenn man das falsche Zeichen nimmt, kommt man natürlich an Infinitum.
Richtig.
Weiß man, wenn man
richtig.
Aber jetzt die richtige,
ja.
Dann,
ja.
Ist
das richtig.
Theorem,
ja.
Irgendwie.
Ja. Ja.
Ja.
Also, jetzt, Sie können sich das selbst noch weiter überlegen, die Pointe noch einmal dazu gebracht ist, was er am Ende dieses Subabschnittes bringt, ist nur ein kleines Fragment, ich würde jetzt eben sagen, der dritten Ordnung aus einem Diskurs. Er fängt an mit der Bemerkung, Verstehen und Erklären, das hängt miteinander zusammen. Er hört auf mit einem Fragment aus einem möglichen raffinierten Sprachaustausch über die Erklärung von Zeichen. Wenn man sich genauer anschaut, was damit alles impliziert ist, was da alles drinsteckt, hineingefaltet in das, das müsste man aber dazu schreiben, dann sieht man die verschiedenen Sprachrollen und dann sieht man auch den Hinweis auf das, das Zeichen immer in der Schwierigkeit drinnen sind, dass man sie nur mit Zeichen, immer in der Schwierigkeit des endlosen Regresses drin sind und dass man quasi etwas finden muss, was diesen endlosen Regress stoppt. Und dieses, was den endlosen Regress stoppt, kann letztlich nur das Funktionieren des Zeichens sein.
Ist die gleiche
Sprache, die man verwendet, ohne sich gegenseitig diese Fragen zu stellen, die man aber, das war jetzt, glaube ich, auch klar in dieser Session, die man auch anerkennen muss als eine Tätigkeit, die so aussieht, dass man manches dazuschreiben muss. Ne? Indem ich spreche, lasse ich mich auf etwas ein, was immer wieder überhaupt einmal ganz unverständlich sein kann oder aber zumindest verdeutlicht werden kann. Nicht? Also eine ein bisschen banalere, einfachere Art zu sagen, das müsste man aber dazu schreiben, ist, kannst du mir das verdeutlichen? Nicht? Kannst du mir das deutlicher machen? Und an der Stelle ist in dem deutlicher machen, ist natürlich ein Gefälle drinnen. Da ist dieser Lernprozess drinnen, der und die Frage nach dem Lernprozess, die darauf hinausläuft, dass man, da komme ich jetzt wieder zu dem, was ich über Frage am Anfang gesagt habe, wie kann man lernen, sagen wir es mal so. Und klassisch sagt man ja immer wieder, lernen kann man eigentlich nur, wenn man schon was kann. Ne? Und wie kommt man dann ins Lernen rein? Meine Sache von Fragen kann man nur, wenn man schon eine Investition hat, überträgt sich aufs Lernen. Lernen, das heißt Vermehren von Kompetenz und von Wissen kann man nur, wenn schon was da ist. Von Null auf geht das nicht. Und was ist das dann für ein sonderbares Ding? Wo kommt das her? Haben wir das im Himmel gesehen, bevor wir geboren worden sind? Ist das in unseren Genen angelegt, wie immer? Nicht? Das ist eine Frage, mit der ich Sie aber jetzt in das Wochenende entlasse. Danke.